Einzelvortrag im Sommersemester 2014. Dr. Jan Willem Röpert, Benedikt der 16. und das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich alle halbwegs verstehen. Mir wurde gesagt, ich soll in das Mikrofon sprechen. Der Vortrag wird aufgezeichnet. Insofern, so viel bewegen kann ich mich heute nicht. Aber ich habe Ihnen dafür ein paar Bilder mitgebracht. Ein paar Ideen will ich Ihnen ja geben. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man aus dem doch weiten Hamburg zu Ihnen ins schöne Freiburg kommen kann. Katholisch betrachtet ist man ja in Hamburg eine Diaspora, vollständige Diaspora. Ein kurzes Bild, es ist nicht Benedikt der 16., das fällt Ihnen sofort auf. Aber es ist sehr schön treffend für den heutigen Abend. Es zeigt doch den Zusammenhang auf der einen Seite Kirche, auf der anderen Seite Staat. Wann haben wir schon mal ein Passfoto, hier ist ein Personalausweis, das Scheckkartenformat gesehen, wo wir den Papst drauf sehen. Selten. Das Bild ist durch die Presse gegangen, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, es stimmt schön auf den heutigen Abend ein. Zugleich ein Punkt an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob das mit der Technik so passt, aber wir sind ein überschaubarer Kreis. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, geben Sie mir ein deutliches Zeichen. Ich werde es gerne versuchen, zwischenzeitlich zu machen oder im Anschluss. Das geben Sie. Also ich biete es gerne an, es liegt an Ihnen. Ich werde mir größte Mühe geben, es zu tun. Ansonsten verweise ich auf die Zeit danach. Da geben wir dann noch größere Mühe, Ihre Fragen zu beantworten. Kommen wir zum Thema. Wenn man an das heutige Studium Generale denkt, amüsanterweise ist landläufig ein ganz stark verwendeter Begriff der Kirchturmpolitik. Nicht nur für Studium Generale, sondern allgemein. Und zwar, wenn wir sagen, wir fokussieren uns auf etwas sehr, sehr stark, einzig auf eine Frage oder ein Thema. Heute Abend ist dieser Begriff zweierlei, treffend und auf der anderen Seite höchst unzutreffend. Ein Vortrag im Studium des Generale soll doch schließlich gerade den Blick schweifen lassen und interessante sowie vielschichtige Fragen aufwerfen sowie beleuchten. Und nicht im Schatten des Kirchturms verweilen. Das allgemeine Verständnis, welches dies fast im Sinne eines Dogmas fordert, hat insofern einzig eines. Es hat Recht. Dennoch wollen wir dieses heute Abend tun. Wir wollen im Schatten des Kirchturms verweilen. Dabei nicht nur, weil das Freiburger Münster uns mit all seiner Schönheit dazu auffordert. Etwas Dank an Ihre schöne Stadt muss sein an dieser Stelle. Das Münster allein könnte mit seinem kleinsten Teil diesen Abend sicherlich trefflich füllen. Stattdessen soll der Blick auf Benedikt den 16. und das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht gerichtet werden. Im besten Sinne des Studiums Generale eröffnet es die vielschichtigsten Betrachtungsperspektiven und nicht nur einen engen und sicherlich dann auch hochfragwürdigen Blick einer Kirchenkritik. Fragen wollen wir stellen, Fragen wollen wir finden, Antworten wollen wir geben. Dennoch, aber uns auch mit dem heiligen Augustinus, mit dem möchte ich hier den fachlichen Teil gerne beginnen, eins vergegenwärtigen, dass spätestens dort, wo das Wissen endet, der Glaube beginnt. Gehen wir nun in medias res. Benedikt der 16. und das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht. Die thematische Verbindung des mittlerweile emeritierten Papstes und des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts mutet im ersten Moment erstaunend an. Wahrscheinlich für uns alle nicht nur im ersten Moment. Dennoch, die Verbindung besteht. Sie ist real. Und erheblich umfassender und raumgreifender, als uns dies allen im ersten Moment erscheinen mag. Doch eines nach dem anderen. Was wollen wir heute betrachten? Zwei Bereiche stechen hervor. Einmal der Person, Benedikt der 16., unser emeritierter Papst, und auf der anderen Seite das deutsche Recht. Freilich bleibt es sicherlich nicht bei diesen. Dafür gibt es eine viel zu große Gruppe an Schnittmengen. Plakativ sei ob derer einzig auf einen Bereich verwiesen, das Kirchenrecht, genauer bezeichnet als kanonisches Recht, uns mehrheitlich bekannt in Gestalt des Codex Juris Canonici. Neben der Frage, was betrachtet werden soll, ist es mindestens ebenso bedeutsam, dem Warum nachzugehen. Warum wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Viel zu oft sagen wir nur, wir hören ein Thema. Wir fragen nicht oft genug nicht nach, warum. Oft wird es auch nicht gesagt. Warum eigentlich? Das wollen wir jetzt mal am Anfang tun. Warum ist es nicht nur von Interesse, sondern vielmehr angezeigt und von durchaus allgemeiner Bedeutung der Verbindung von Papst Benedikt dem 16. gerade zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht nachzugehen? Lassen Sie uns dazu hier kurz innehalten und einen Moment darüber reflektieren. Fragen wir uns, was genau hat das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht eigentlich zum Inhalt Und warum ist eben dieser Inhalt so bedeutsam? Eine erste Antwort hat darauf bereits Bertolt Brecht gegeben, als er sagte, sinngemäß, das Wichtigste an einem Menschen sei der Pass. Kann bei allem Respekt vor Bertolt Brecht das richtig sein? An dieser Stelle muss ich leider sagen, wohl kaum. Und nun? Wie heißt es so schön bei den Juristen? Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Werfen wir daher gemeinsam einen Blick in das Gesetz. Einfacher gesagt als getan an dieser Stelle. Einen zentralen Paragraphen, in welchem alle mit der Staatsangehörigkeit einhergehenden Rechte und Pflichten, gerade die letzteren werden mittlerweile allzu leicht vergessen, Pflicht scheint ein Wort zu sein, was aus der Mode ist, niedergelegt sind, gibt es jedoch nicht. Was machen wir? Vielleicht kann es ihn auch gar nicht geben. Nun scheint guter Rat teuer. Insbesondere jedoch, wenn mit einbezogen wird, dass nach dem grundlegenden Verständnis von einem Staat, ich zitiere hier Georg Jelinek, wonach ein Staat zwingend des Dreiklanges Staatsgebiet, Staatsgewalt und Staatsvolk, auch ein Punkt, den wir nicht zu oft nach oben heben können. Ein Staat ist nicht nur Staatsgewalt und Staatsgebiet, er ist auch Staatsvolk. Dieses bedarf es nach Jelinek. Wenn wir dieses Staatsangehörigkeitsverständnis zugrunde legen, müssen wir auch uns fragen, wie kommt man eigentlich dahin, Staatsbürger zu werden? Also aufstecken kann keine Alternative sein, wir machen weiter. Lassen Sie uns daher selbst gemeinsam die vielleicht wichtigsten Punkte zusammentragen, die einen zum Staatsangehörigen machen und die bedeutsam sind. Zu nennen sind hier zuvorderst all jene Rechte und Pflichten, die in den verschiedenen Gesetzen just einzig für Staatsangehörige vorgesehen sind. Sprich, eine Gruppe bestimmter Menschen, die in besonderer Art und Weise begünstigt und verpflichtet sind. Ein paar habe ich Ihnen mitgebracht. Insbesondere wären diese die sogenannten deutschen Rechte des Grundgesetzes. Wir fangen mal ganz oben in unserer Rechtsordnung an. Das Grundgesetz steht ganz oben. Aus deren Kreise sicherlich sind zu nennen in einem ganz besonderen Maße die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit und die Berufsfreiheit, niedergelegt in den Artikeln 8, 11 und 12 unseres Grundgesetzes. Sie stechen hervor. Ebenso anzuführen sind die Rechte auf Schutz und Hilfe seitens des deutschen Staates. Ich verweise auf die Sozialgesetzgebung, die wir haben und diesen Staat sehr kennzeichnet. Ein letztes will ich nicht vergessen, das Wahlrecht. Just konnten wir viel davon lesen. So viel aber erstmal zu den Rechten. Nicht vergessen werden hier, sollen hier allerdings auch die Pflichten. Ich habe es vorhin selbst angesprochen. Aus deren Kreise kann sich getrost auf eine beschränkt werden. So wird die Verpflichtung zur Entrichtung der individuell obliegenden Steuern sicherlich von uns allen als präsenteste Pflicht eines Staatsangehörigen, gerade aufgrund der medialen Berichterstattung in der letzten Zeit, angesehen werden. Soweit, so gut. In welcher Verbindung steht dies jedoch zu Benedikt dem 16.? Die Frage beantwortet sich gerade anhand von zwei Beispielen schnell und anschaulich. Das erste Beispiel, das Wahlrecht. Als Deutscher hat Benedikt der 16. das Wahlrecht inne. Man könnte fast sagen, natürlich hat er es inne. Lang genug ist schließlich dafür gestritten und auch unter so manchem Opfer dafür gekämpft worden. Insofern ist diese Feststellung nicht nur dem deskriptiven Recht Folge, sondern auch nach dem Rechtsempfinden aller billig und gerecht Denkenden, wie es der Sprache der Juristen so schön entnommen ist, heißt, es ist unstreitig. Er hat das Wahlrecht wohl inne. Vergegenwärtigen wir uns jedoch eines, dass es sich bei Papst Benedikt nicht einzig um einen deutschen Staatsbürger handelt, sondern um einen Mehrstaater. Er ist, dies wollen wir hier für den Anfang einmal unterstellen, sowohl deutscher Staatsbürger als auch Staatsbürger des Staates der Vatikanstadt. Er ist insofern zweifacher Bürger und im zweiten Fall sogar Staatsoberhaupt. Es springt jetzt förmlich die Frage ins Auge, ob es wirklich im Sinne des Wahlrechts, geschweige denn einer staatlichen Autonomie, sein kann, dass ein fremdes Staatsoberhaupt über die Geschicke des eigenen Staates bestimmt. Die Frage der Selbstständigkeit eines Staates ist dann zu stellen. Nochmal explizit vergegenwärtigt, nach der von, ich habe es zuvor erwähnt, Georg Jelinek geprägten allgemeinen Begriffsdefinition des Staates nach Staatsgebiet, Staatsgewalt und Staatsvolk, schließt diese ab. Von fremden Staatsoberhäuptern, die mitentscheidungsbefugt sind, lässt sich in dieser Definition nichts, aber gar nichts finden. Was machen wir? Für sich genommen ist das bereits bedeutsam. Denken wir jedoch noch etwas weiter. Der Papst verfügt gemäß des Kanons 331 des Codex Juris Canonici. Ich habe ihn hier mal mitgebracht, über, ich zitiere, die höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt, die er immer frei ausüben kann. Das Recht des Papstes. Eben dieser päpstlichen Gewalt sind nicht nur, ich zitiere einen weiteren Kanon, nicht nur die Gläubigen unterworfen, sondern, und jetzt wird es gerade spannend, gemäß Kanon 273 des Codex Juris Canonici, auch, ich habe ihn wieder mitgebracht, die Kleriker. Ich zitiere, die Kleriker sind in besonderer Weise verpflichtet, Gehorsam zu erweisen den Anweisungen des Papstes. Lassen wir das einen Moment wirken. Was heißt das für unseren Fall? Ich erinnere, wir waren beim Wahlrecht. Bleiben wir einen Moment in dieser Lage und betrachten Sie aus der Sicht des deutschen Staatsbürgers, der beim Heiligen Stuhl seinen Dienst versieht. Sofern ein deutscher Papst eben diesem Staatsbürger eine Order geben würde, ich gebe zu, das ist sehr weit hergeholt, es würde dem Interesse und dem Glauben und dem Auftritt der Kirche in meisten Fällen widersprechen, und sagen würde, wähle überhaupt oder wähle dies oder das, haben wir dann noch die Grundsätze der freien, gleichen und geheimen Wahl? Sicherlich eine nachrangige Frage, unwahrscheinlich, dennoch eine überlegenswerte Frage. Bleiben wir dennoch bei Papst Benedikt XVI. Interessanterweise ist anzumerken, nur so nebenbei, dass das Wahlverhalten von Mehrstaatern just im Zuge der jüngsten Europawahl in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. War doch ein medialer Aufschrei ob des Wahlverhaltens des Chefredakteurs der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, immerhin nur ein einfacher Mehrstaater und Doppelwähler, und nicht auch gleichzeitig noch Staatsoberhaupt, zu verzeichnen. Ein Aufschrei, der unabhängig von der tatsächlichen Relevanz und der Person im Zuge der Mehrstaaterrolle von Benedikt XVI. Übrigens in den vergangenen Jahren vergeblich gesucht worden ist. Ich schließe das erste Beispiel und komme zum zweiten. Betrachten wir die Steuerpflicht. Ein Staatsangehöriger hat Steuern zu entrichten. So mancher, gerade in der Zeit der mal mehr und mal weniger erfolgreichen Selbstanzeigen bei Steuersachen, kann ein Liedchen davon singen, was es mit Steuern so auf sich hat. Doch wie leitet sich dieses allgemein einfach angenommene und in Deutschland durchaus im Range eines Dogmas stehende Begriffspaar Steuer und Pflicht legislativ her? Gibt es eine zentrale legislative Grundlage? Hier hilft nun tatsächlich ein Blick ins Gesetz. Es gibt sie. So sieht, ich habe ihn wieder mitgebracht, Paragraph 33.1 der Abgabenordnung als dem elementaren Gesetz des deutschen Steuerrechts vor, dass, ich zitiere, steuerpflichtig ist, wer eine Steuer schuldet, für eine Steuer haftet, eine Steuer für Rechnung eines Dritten einzubehalten und abzuführen hat, wer eine Steuererklärung abzugeben, Sicherheit zu leisten, Bücher und Aufzeichnungen zu führen oder andere ihm durch die Steuergesetze auferlegte Verpflichtungen zu erfüllen hat. Deutsches Steuerrecht. Ich werde es nicht weiter kommentieren, ich lasse es so wirken. Soweit das Gesetz. Aber trifft das auch auf Papst Benedikt XVI. Zu? Er wurde in Rom Papst in einem Alter, in dem die wenigsten noch den Strapazen eines 14- bis 16-Stunden Arbeitstages sich unterwerfen wollen, geschweige denn, dies überhaupt noch können. Allerdings, das Rentenalter und ein Wohnsitz im Ausland sind seit Jahren keine Gründe mehr, die eben gegen eine Steuerpflicht sprechen. Ich erinnere, wir gehen davon aus, er ist deutscher Staatsbürger. Schließlich hat doch der Bundesgesetzgeber, beginnend ab dem Jahr 2005, explizit die Steuerverpflichtung für Ruheständler normiert. Ebenso ist es nicht von der Hand zu weisen, dass, gleichgültig wie man das Papstamt auch immer bewerten mag, ein Papst aufgrund dessen, dass er einer regelmäßigen Tätigkeit nachgeht, die mit einer gewissen faktischen Entlohnung einhergeht, wie auch immer diese ausgestaltet sein mag, auch arbeitet. Gehen wir nun davon aus, und sei es auch nur im Wege einer Arbeitshypothese, dass Benedikt XVI. Eine Steuererklärung abzugeben hätte. Der Steuertext ist noch an der Wand für Sie. Wir begreifen nur den Punkt Steuererklärung heraus. Bis hierhin alles nicht so weit verwunderlich, wird jedoch mit einbezogen, dass ein Deutscher eben jene Entlohnung versteuern muss, wird es interessant. Welche wäre denn das bei Benedikt XVI.? Ist es die Kirchensteuer, die dem gesamten Vatikan zufließt? Ist es das Renditevermögen? Ist es, Stichwort Vermögensteuer, das Vermögen der Kirche, 1% der Weltkirche? Was wäre denn das eigentlich? Diese Frage ist durchaus zu stellen. Würde einen ganzen Abend füllen, ich will sie nur aufreißen an dieser Stelle, zeigen, möchte aber weitergehen. Gerade den Bereich der Einkommensteuer außen vor lassen. Ich möchte einen einzelnen Fokus setzen im Bereich der Steuern, ein viel zu großes Feld für diesen Abend. Und zwar fokussieren wir uns auf eine einzige Steuer, auf die Kirchensteuer. Diese würde sicherlich zu entrichten sein. An der soweit einzigen Voraussetzung für deutsche Staatsbürger, der Kirchenmitgliedschaft, würde schließlich bei Benedikt dem 16. doch wohl kaum scheitern, oder? Das Warum der Betrachtung ist angesichts dieser beiden kurzen Beispiele offensichtlich. Eine Frage drängt sich angesichts dessen nun doch in aller Deutlichkeit auf. Ist Benedikt der 16. überhaupt noch deutscher Staatsbürger? Nur dann und wirklich nur dann träfe dies, was wir eben alles besprochen haben, zu. Fragen wir uns vielleicht noch etwas weitergehend. War Benedikt der 16. also tatsächlich ein deutscher Papst oder nur Papst? Diese Frage hilft uns, das Gesetz zu beantworten. Wobei es bedauerlicherweise nicht einzig mit der Nennung eines Paragraphen getan ist. Hat doch gerade in den letzten Jahren das für die Frage der Staatsangehörigkeit so bedeutsame Staatsangehörigkeitsrecht mannigfaltige Veränderungen erfahren. Dennoch, abschrecken lassen wir uns davon nicht. Lediglich etwas spezifischer muss die Betrachtung sein. Wenden wir uns nun etwas dezidierter dem Staatsangehörigkeitsrecht selbst zu. So ist schnell festzustellen, dass zwei Begriffe deutlich hervortreten. Einmal der des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes und einmal der des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Sie sind sehr ähnlich. Beide muss ich aber nennen. Den ersten, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, können wir getrost ad acta legen. Ist dieser doch einzig im Falle einer einzigen, kleinen, noch zu nennenden Ausnahme relevant. Geltende Rechtslage ist seit dem Jahr 2000 das sogenannte Staatsangehörigkeitsrecht. Es gibt sie allerdings, die Ausnahme. Zu der kommen wir aber später. Ich darf Sie nun beruhigen. Keinesfalls müssen wir uns durch vielschichtige und oft verwirrende Unterschiede zwischen zwei sehr ähnlich klingenden Gesetzen quälen. Zwei Gedanken treten dafür hilfreich zur Seite. Einmal der Gedanke, dass im Ergebnis nur marginale Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Recht vorzufinden sind. Ich darf Ihnen kurz ein paar Unterschiede aufzeigen. Schließlich würde doch von uns keiner wirklich von Unterschieden sprechen wollen, wenn wir uns kurz vergegenwärtigen, dass das neue Gesetz, das Staatsangehörigkeitsgesetz, nunmehr 42 statt früher 41 Paragraphen hat, von denen zugleich 22 und mehr nahezu identisch sind. Selbst mit dem besten Willen und Gewissen kann hier nicht von einem neuen Gesetz gesprochen werden, vielmehr ist es doch ein Fall für die Plagiatsjäger. Dies war der erste Gedanke. Ich kann Sie aber noch mit einem zweiten beruhigen. So entfaltet das ältere, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, seine Hauptbedeutung im Schwerpunkt nur anhand von einer Frage. Und zwar der Frage, wie Benedikt der 16. am Anfang seines Lebens tatsächlich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat. Dieser wollen wir uns nun auch zuwenden. So mag einer nun denken, warum diese Frage überhaupt stellen? Warum? Benedikt der 16., früher Josef Ratzinger, wurde in Marktl am Inn geboren, dies ist in Deutschland, daher ist er natürlich deutscher Staatsbürger. Gern würde ich dem zustimmen, kann es jedoch nicht. Ist doch in Deutschland traditionell der Erwerb der Staatsangehörigkeit an gänzlich andere Voraussetzungen geknüpft, als wir dies beispielsweise in den Vereinigten Staaten kennen und erfahren. Baruch de Spinoza schrieb, in freilich zwar anderem Kontext, aber, dass der Mensch nicht als Staatsbürger geboren, sondern erst dazu gemacht wird. Dies ist eine für die deutsche Rechtswirklichkeit, trotz aller Veränderungen in den letzten Jahren, immer noch hochtreffende Beschreibung. Doch warum? So folgt der Erwerb der Staatsangehörigkeit in Deutschland seit jeher mehrheitlich dem Gedanken des sogenannten Jus Sanguinis. Sinngemäß auch mit Recht des Blutes zu übersetzen oder auch Abstammungsprinzip. Es baut auf dem Gedanken der Blutsverwandtschaft auf. Dieses Prinzip, welches außer in Deutschland in dieser Form einzig noch in der Schweiz, in Israel und in Teilen in Japan Anwendung findet, steht, diesen kurzen Exkurs sollten wir nun tatsächlich beschreiten, dem landläufig weit verbreiteten Jus Soli-Prinzip unversöhnlich gegenüber. Insbesondere deshalb unversöhnlich, da das uns gerade aus den Vereinigten Staaten bekannte Jussoli-Prinzip, am besten mit Recht des Bodens zu übersetzen, besagt, dass für den Erwerb einer Staatsbürgerschaft einzig lokal auf den Ort, respektive Staat der Geburt und auf nichts sonst abzustellen ist. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben in Deutschland die Abstammung, in den USA und in vielen Ländern auf der Welt den Ort der Geburt. Es ist also nicht unerheblich, von wem jemand in Deutschland geboren wird und ob derjenige überhaupt in Deutschland geboren ist. Josef Ratzinger hätte zum Beispiel auch in Russland geboren werden können, vorausgesetzt, ein Elternteil wäre deutscher Staatsbürger. Anders in den USA, man kennt es aus der landläufigen Presse, eine Geburt auf amerikanischem Boden macht einen zum amerikanischen Staatsbürger. Deswegen ist die Frage nicht ganz unerheblich. Waren denn seine Eltern überhaupt Deutsche? Kommen wir zurück zum heimischen Abstammungsprinzip. Danach, ich zitiere nochmal, ich führe nochmal zusammen, danach erwirbt ein Kind die Staatsbürgerschaft des entsprechenden Staates, hier Deutschland, und auch nur dann, wenn dessen Eltern, heute zumindest ein Elternteil, zum Zeitpunkt der Geburt selbst Staatsbürger dieses Staates sind. Sicherlich kann man mir jetzt entgegnen, da hat sich doch in den letzten Jahren viel getan. Ja, das ist richtig, aber nur für Nebenfälle. Der Hauptfall des Erwerbs der Staatsangehörigkeit, so auch im Falle Benedikt XVI., die Geburt, folgt weiterhin dem Gedanken des Abstammungsprinzips. Wie hat also Benedikt XVI. Die deutsche Staatsangehörigkeit erworben? Lassen Sie uns dafür einen Blick in die Geschichte werfen. Er wurde am 16. April 1927 als Josef Alois Ratzinger in Magdl am Inn geboren. Seine Eltern, Josef und Maria Ratzinger, besaßen als ursprünglich eben und dann später ehemalige Untertanen des Königs von Bayern das bayerische Indigeninat, eine andere Bezeichnung für Staatsbürger, weshalb deren Sohn Josef Alois aufgrund des Abstammungsprinzips ebenfalls die Staatsangehörigkeit Bayerns erwarb. Bisher ist Benedikt XVI. Nach unserer Feststellung also eins, Bayer. Die Bayern mögen nun jubeln, ich weiß nicht, ob wir welche im Raum sind, und sagen, dies wussten wir doch seit langem, das haben wir zelebriert. Aber kann das richtig sein? Hier meldet sich nun, Sie erinnern sich, ich sprach vorhin von einem einzigen kleinen Ausnahmefall, das alte Recht, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, vernehmlich zu Wort. Gemäß der Paragraphen 1 und 4, ich habe sie nicht mitgebracht, sie wären zu lang, erhielt ein jeder Angehöriger eines Bundesstaates des Reichs zugleich auch die zumindest mittelbare Reichsangehörigkeit. Wird nun noch das Faktum, dass die heutige Bundesrepublik Deutschland Rechtsnachfolger des vormaligen Reiches ist, mit einbezogen, so ist der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Benedikt XVI. Unzweifelhaft gegeben. Wir können also freudig festhalten, Benedikt XVI. War deutscher Staatsbürger. Ich muss Sie nun allerdings etwas desillusionieren. Die Freude könnte kurz sein. So eigen das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht auch ist im Falle des Erwerbs, so eigen ist es auch im Falle des Verlusts. Lassen Sie uns doch zuerst gemeinsam einen erneuten Blick in das Gesetz werfen. So lässt sich mancher Sachverhalt, der den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit herleitet, in drei Paragraphen 17, 25 und 28 des heutigen Staatsangehörigkeitsgesetzes auffinden. Ein weiteres Mal darf ich Sie nun beruhigen. Wir wollen heute Abend nicht mehr den ganzen Kanon der möglichen Verlusttatbestände besprechen. Dies wäre eine eigene Vorlesungsreihe. Vielmehr begrenzen wir uns auf eine Frage, auf einen Sachverhalt, konkret den Verlust. Den Verlust der Deutschen durch Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit gemäß § 25.1 Staatsangehörigkeitsgesetz. Doch was besagt dieser genau? Werfen wir einen Blick in das Gesetz. Ich zitiere: Ein Deutscher verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit. Gültiges Recht, Stand 2014. Zweierlei Ereignisse im Leben von Benedikt XVI. Springen nun unmittelbar ins Auge. So einmal die Ernennung zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre und gleichzeitig zum Kurienkardinal, sowie natürlich die Wahl zum Papst. Betrachten wir zuerst, sie liegt auch zeitlich einfach davor, die Ernennung zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre und gleichzeitig zum Kurienkardinal im Jahre 1982. Wie kann jedoch die Ernennung zu einem Präfekten die deutsche Staatsangehörigkeit überhaupt negativ betreffen? Diese Frage ist zu stellen. Eine Regelung springt dabei förmlich ins Auge des Betrachters. Die Gewährung der Staatsangehörigkeit des Staates der Vatikanstadt für jeden Präfekten einer Kongregation. Ich wiederhole, eine Person wird Präfekt einer Kongregation, eines Ministeriums der Kirche in Rom. Damit einhergeht die Gewährung der vatikanischen Staatsangehörigkeit. Interessanterweise folgt diese übrigens nicht dem omnipräsenten Codex Juris Canonici, sondern dem vatikanischen Gesetz über die Staatsbürgerschaft und über den Aufenthalt in der Vatikanstadt von 1931, zuletzt geändert 2011. Diesen zufolge wird die vatikanische Staatsbürgerschaft qua Amt, das heißt mit dem jeweiligen Amtsantritt, mit dem Tage des Amtsantritts erworben. Im Fall Benedikt XVI. Ist er 2 Jahre vor seinem Amtsantritt von Papst Johannes Paul II. Ersucht worden, die Glaubenskongregation zu übernehmen. Er hat sich Bedenkzeit ausgebeten. 2 Jahre sind ins Land gegangen. Die Staatsbürgerschaftsgewährung erfolgte erst, als er tatsächlich in Rom seinen Dienst antrat. Sie bleibt aber nur, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, bis zum Ende des Amtes bestehen. Danach erlischt sie. Sie ist amtsbezogen. Was heißt das? In der Regel bleibt sie bestehen bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres, und dem sich gemäß Codex 354, Codex Juris Canonici, anschließenden Angebots des Amtsverzichtes gegenüber dem Papst. Ein jeglicher vatikanischer Amtsträger, es gilt übrigens genauso für Priester, für Bischöfe, Sie haben es hier in Freiburg vor kurzem gerade selbst erlebt, hat seinen Amtsverzicht anzutragen. Für manchen wird er angenommen, bei Herrn Zollitsch ist das geschehen, bei Benedikt XVI. War das anders, als der Kardinal Ratzinger seinen Amtsverzicht mit 75 angebreitet hat, hat auf der großen Pressekonferenz Johannes Paul gesagt, der Herr Ratzinger möge bitte seinen Amtsverzicht mir nicht nennen, ich werde ihn nicht annehmen. Daraufhin sah man einen Herrn Ratzinger, Kardinal Ratzinger, die große Generalaudienz wieder verlassen. Das Ganze ist 3-mal passiert. Johannes Paul wollte diesen Amtsverzicht nicht annehmen. Er muss angenommen werden. Nur dann ist er gültig. Zurück zum Thema. Zugleich ist diese besondere Gewährung einer Staatsbürgerschaft des Vatikanstaats an keine sonstigen weitergehenden Voraussetzungen geknüpft. Gerade wenn man mal die Präfekten betrachtet, gibt es natürlich ein paar kleine Fälle, die wir doch einbeziehen müssten. Sofern man nämlich die mittelbaren Erfordernisse des Mannseins und der Priesterweihe gemäß Kanon 351, Paragraph 1 im Codex Juris Canonici außen vor lässt. Präfekt kann nur ein Mann werden, der gleichzeitig Priester ist. Unterstellen wir nun, dass Benedikt XVI. Rechtstreu, nicht nur nach vatikanischem Rechtsverständnis, sondern allgemein, gehandelt hat, und beziehen wir auch noch mit ein, dass dem deutschen Recht der reine Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, nahezu unabhängig von allen weiteren Faktoren, für die tatbestandliche Feststellung des Verlustes ausreicht. So hat Benedikt XVI. Die deutsche Staatsangehörigkeit tatsächlich bereits 1982 verloren. Eine Betrachtung der Papstwahl im Jahre 2005 kann insofern, zumindest aus Sicht des Staatsangehörigkeitsrechts, bei aller unstreitig sonst gegebenen Bedeutung einer Papstwahl außen vor bleiben. Sofern wir mit einbeziehen, dass der oben angesprochene und gegenüber dem Papst auszusprechende Amtsverzicht mit Vollendung des 75. Lebensjahres denklogisch entfallen muss. Ein Papst ist auf Lebenszeit gewählt, auch wenn Benedikt der 16. uns eines anderen belehrt hat, aber prinzipiell auf Lebenszeit. Schließlich, wem gegenüber sollte Benedikt XVI. Seinen Amtsverzicht denn auch aussprechen? Die Frage ist ja diskutiert worden. Er ist der Papst. Wem gegenüber? Kann jedoch dieses Ergebnis, er hat 1982 die Staatsbürgerschaft verloren, er ist kein deutscher Staatsbürger mehr, kann das so richtig sein? An jeder Wahl, an der er teilgenommen hätte, hätte er zu Unrecht teilgenommen. Jede Steuer, die er entrichtet hat, wäre zu Unrecht eingezogen worden. Vieles spricht dagegen, sowohl in Gestalt der Realität als auch der Rechtslage. Wenden wir uns im Besonderen nochmals der Rechtslage zu. 2 Lösungen bieten sich hier an. Einmal, bezogen auf das deutsche Recht, die sogenannte Beibehaltungsgenehmigung in § 25 2 Staatsangehörigkeitsgesetz und weiter nur im Kontext zu nennen, die Lateranverträge. Blicken wir im Wege des Exkurses zuerst auf die Lateranverträge. Sie gaben dem Kirchenstaat seine Unabhängigkeit 1929. Diese sehen in ihrer Unterzeichnung eine Besonderheit vor. Im Zweifelsfall bekommt ein Priester, aber auch nur ein Priester, der aufgrund seiner qua Amt erlangten vatikanischen Staatsangehörigkeit die eigene verloren hat, mit Ausscheiden aus dem vatikanischen Amte die italienische Staatsangehörigkeit. Eine Lösung, die zwar interessant ist, für uns jedoch wenig befriedigend sein dürfte. Benedikt XVI. Ist Italiener? Ich höre den Jubel südlich der Alpen. Aber kann das die Lösung sein, die wir wirklich erstreben? Schauen wir uns daher lieber nochmal die Beibehaltungsgenehmigung an und verweilen im deutschen Recht. Was sagt dieses eigentlich aus? Lassen wir nochmal das Gesetz sprechen. Ich habe es Ihnen mitgebracht. Ein etwas längerer Text. Ich verlese. Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat. Bei der Entscheidung über einen Antrag sind die öffentlichen und die privaten Belange abzuwägen. Fassen wir das Gehörte einmal im Kern zusammen. Wir benötigen also einen Antrag, eine Genehmigung und die Einbeziehung der öffentlichen Belange. Kurz gilt es, vor einer abschließenden Wertung noch mal kurz innezuhalten und das Auge auf das Grundgesetz zu richten. Sie erinnern sich, wir waren ganz am Anfang dort einmal. Da waren wir bei den deutschen Rechten, Versammlungsfreiheit zum Beispiel. Deutlich mahnend legt dort der Artikel 16 fest, dass die Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeschlossen ist. Kein Wenn und kein Aber. Die Wertigkeit des Beibehaltens der deutschen Staatsangehörigkeit und die Verpflichtung allen nachrangigen Rechts könnte kaum hochwertiger ausgedrückt werden. An dieser Stelle ein kurzes Wort dazu. Die Entziehung einer Staatsangehörigkeit unserer Deutschen ist nicht möglich. Das Gesetz kann aber eine Aufhebung vornehmen. Hier ist fein zu trennen. Warum ist die Entziehung nicht möglich? Die Jahre 33 bis 45, Sie haben hier den Platz der Weißen Rose in Freiburg, sahen mannigfaltige Ausbürgerung vor. Das sind Entziehungen rechtlich. Die sind nicht mehr möglich. Das ist, egal wie uns jemand vielleicht nicht passen mag, einem Regierenden, einer Mehrheit, wir können keinen Pass mehr entziehen. Und das, meine Damen und Herren, ist richtig. Wir können aber, falls ein Pass zum Beispiel zu Unrecht erworben wird, jemand erschleicht ihn sich, jemand betrügt, man kann zu der Wertung, wie es zu einem Pass steht, kann jeder stehen, wie er will. Das möchte ich keinem vorgeben. Aber an der Stelle ist tatsächlich eine Art Widerruf möglich. Es hängt also sehr an der Person, was die Person getan hat. Es ist ein rechtlich objektives Verfahren. Es gibt dafür Klagewege. Es ist keine Möglichkeit, dass dort eine Instanz, eine politische, eine judikative entscheiden kann, er darf und sie nicht oder umgekehrt. Doch zurück zu unserer abschließenden Wertung. Gerade unter Einbeziehung der Wertung des Grundgesetzes kann weder ein Antrag, über dessen Form sich übrigens das Gesetz schlichtweg ausschweigt, noch eine Genehmigung sofort ausgeschlossen werden. Noch deutlicher fällt das Votum hinsichtlich der Einbeziehung und der Bewertung der sogenannten öffentlichen Belange aus. Diese sind bei dem ersten Papst seit Jahrhunderten, der aus Deutschland kommt, und mehr als 24 Millionen Katholiken, auch allein in Deutschland, die stärkste religiöse Gruppe in diesem Land, doch mehr als augenfällig, oder? Vielleicht noch ein Wort zum Thema Genehmigung und Antrag. Sie sehen den Text dort vor sich. Ein Antrag. Ein Antrag kann in jeder Form gestellt werden, dort steht nicht schriftlich. Die Genehmigung muss schriftlich erteilt werden. Der Antrag kann mündlich, per Handzeichen, Rauchzeichen, E-Mail. Sie können ihn in jeder Form wählen. Eine weitlich unpräzise Formulierung, die der Gesetzgeber uns da aufgegeben hat. Als man sie geschaffen hat, ist übrigens eine Formulierung, die aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz fast per se übernommen worden ist. Dieses Gesetz ist 1913 geschaffen worden, zu Kaisers Zeiten, ging man nicht sehr stark davon aus, dass Beibehaltungsgenehmigungen stattfinden. Wenn fanden sie statt, wenn ein Prinz von Dänemark eine holsteinische Prinzessin geheiratet hat. Aber ansonsten taucht es nicht wirklich auf. Heute ein Fall, der durchaus stärker stattfinden kann. Zum Thema der Genehmigung. Diese muss schriftlich erfolgen. Hier schützt Benedikt XVI. Das deutsche Amtsgeheimnis. Wir haben keinen Anspruch, anders als zum Beispiel in Schweden, Auskünfte über Verwaltungsverfahren zu bekommen, die Dritte betreffen. Und im Zweifelsfalle, so gilt es übrigens auch im gesamten öffentlichen Recht, nicht nur im Strafrecht, ist zugunsten einer Person, auch im Fall des Staatsbürgerschaftsrechts, ganz interessant an dieser Stelle, zugunsten einer Person zu entscheiden, weil Staatenlosigkeit zu vermeiden ist. Die letzten Fälle waren die sogenannten Nassenpässe in den 20er Jahren. Das möchte man nicht mehr. Also ist im Zweifelsfall von einer Genehmigung auszugehen. Insofern ziehen wir beruhigt Bilanz. Benedikt XVI. Ist auch nach dem heutigen Abend weiterhin deutscher Staatsbürger. Das heißt, er war ein deutscher Papst. Zuletzt, dies sei abschließend noch bemerkt, ist dieser Vortrag bei aller Betonung des Juristischen selbstredend auch kein Versuch der übermäßigen Verrechtlichung des Papstes und der Kirche, sondern vielmehr soll er für uns alle ein Gedankenanstoß zur Klärung der vorzufindenden Fragen rechtlicher, rechtssoziologischer und gesellschaftlicher Art sein. Schließlich sagte doch bereits Wilhelm Busch, so pointiert, treffend und mahnend zugleich, wer in Glaubenssachen den Verstand befragt, bekommt unchristliche Antworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.